Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Da werden seit gestern große Hoffnungen geschürt, nachdem Zwischenergebnisse zu einem Corona-Impfstoff veröffentlicht wurden, die ermutigten. Eine Nachricht, die selbst die Nachwehen zur US-Präsidentschaftswahl in die zweite Reihe verwies. BioNTech und Pfizer waren die beiden Unternehmen, die die vielversprechenden Ergebnisse vorlegten. Und heute hat BioNTech nachgelegt, nüchtern mit Geschäftszahlen. Mehr dazu, wie auch zur Biotech-Branche insgesamt gleich. Darüber hinaus stellen wir unter anderem den Schuldenatlas 2020 vor, informieren über die guten Geschäfte bei der Deutschen Post aufgrund des Paketbooms und die EU-Wettbewerbshüter nehmen Amazon ins Visier, auch das ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Das hatte gestern weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech und der US-Partner Pfizer meldeten einen Durchbruch bei ihrem gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoff. Und gleich heute, einen Tag später, die Nachrichten gingen ja gerade darauf ein, meldet die EU-Vollzug. Sie habe sich BioNTech-Impfstoff gesichert. Der Vertrag mit den Herstellern sei nahezu perfekt. Mehr dazu von Stefan Überbach.
Wenn alles gut läuft, können bis zum nächsten Frühjahr oder Sommer 150 Millionen Europäer mit dem neuen Wirkstoff geimpft werden, sagte der Europaabgeordnete und Gesundheitsexperte der CDU Peter Liese. Die Gespräche mit den Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer sind inzwischen abgeschlossen. Morgen wird die EU-Kommission über den Kaufvertrag entscheiden, der danach, wenn es grünes Licht gibt, auch unterschrieben werden kann. Insgesamt sichert sich die EU damit den Zugriff auf 200 Millionen Impfdosen sowie die Option auf 100 Millionen weitere. Wenn die Massenproduktion startet, wird das Medikament unter den europäischen Mitgliedstaaten je nach Bevölkerungszahl verteilt. Der vielversprechende Wirkstoff muss zunächst aber in der EU noch offiziell zugelassen werden. Die zuständige Arzneimittelagentur wertet bereits erste Daten aus den Testreihen der rheinland-pfälzischen Firma BioNTech aus. Die EU-Kommission hatte in den vergangenen Wochen schon mit drei anderen internationalen Herstellern Kaufverträge vereinbart, die ebenfalls an Impfstoffen arbeiten. Den EU-Ländern empfiehlt die Brüsseler Behörde möglichst einheitliche Impfstrategien, etwa bei der Frage, welche Gruppen als erstes versorgt werden. Außerdem müsse es genug geschultes Personal geben, sowie Lager- und Transportmöglichkeiten für die Medikamente.
Die EU sichert sich BioNTech-Impfstoff, Stefan Überbach berichtete. Nun ist sie also da, die Hoffnung, dass es bald ein Mittel im Kampf gegen das Coronavirus geben könnte, geschürt von BioNTech und Pfizer. Aber noch gibt es viele Fragen, nicht zuletzt, wer tatsächlich als Erster das Rennen macht. Denn die Konkurrenz in der Biotech-Branche ist groß. Überhaupt liegen hier Erfolg und Scheitern dicht beieinander. Bianca von der Au hat sich sowohl BioNTech als auch die Branche insgesamt für uns mal genauer angeschaut.
Bis vor ein paar Monaten kannten fast nur Fachleute das Unternehmen, über das seit gestern die Weltöffentlichkeit spricht. BioNTech aus Mainz. Das deutsche Biotech-Unternehmen ist ganz vorne beim Rennen um den Impfstoff. Die Meldung, dass die Mainzer Forscher zusammen mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer praktisch kurz vor der Notzulassung eines wirksamen Corona-Impfstoffs sind, hat die Börsenkurse weltweit in die Höhe katapultiert. Auch wenn die Euphorie heute etwas gebremst ist. Es ist der Hoffnungsschimmer, auf den alle Welt seit Monaten wartet. Und es zeigt die rasante Entwicklung im Bereich Biotechnologie, sagt Hendrik Leber von der Vermögensverwaltung Akatis.
Und was wir im Moment erleben, gerade speziell dieses Jahr, ist eine unglaubliche Revolution in der Art der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, der Erkenntnisse über das, was in den Zellen vor sich geht. Der Schlüssel zu unserer Gesundheit liegt in der Biotech-Branche. Und das ist dieses Jahr so offensichtlich geworden.
Die Börse hatte es relativ früh erkannt. Aktien aus der Biotech-Branche erleben schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie einen Boom. Doch ist der Weg zum Erfolg ein steiniger und Scheitern gehört zum Geschäft. Das musste gerade gestern das US-Unternehmen Biogen erleben, dessen Aktienkurs um 30% einbrach nach einem Rückschlag bei einem Alzheimer-Medikament. Und vermutlich wird auch nicht jeder der rund 150 Corona-Impfstoffkandidaten am Ende auch zugelassen. Auch beim Impfstoff von BioNTech und Pfizer sind noch einige Fragen offen, sagt Siegfried Bialoyan, Biotechnologie-Experte der Unternehmensberatung EY.
Wir wissen ja noch nicht, wie lange hält denn der Schutz, nicht? Ist das etwas, was nur 4 Wochen hält oder ist das etwas, was 10 Jahre hält? Wie viel Impfungen brauche ich? Wie viel Auffrischungen brauche ich? Also da ist noch jede Menge zu tun. Und deswegen, ich plädiere nicht dafür, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen und BioNTech ist durch, das ist der Star des Ganzen.
Biotech-Experte Bialojan ist jedoch überzeugt davon, dass es mehrere erfolgreiche Impfstoffe gegen Corona geben wird. So meldete heute das Tübinger Unternehmen CureVac einen weiteren Fortschritt in der Forschung. Ähnlich wie bei BioNTech basiert der Impfstoff auf einem völlig neuen Verfahren mit Ribonukleinsäure.
Allein die Zahl dieser, die da unterwegs sind, sagt statistisch, es wird mehr als einen Ansatz geben, der funktioniert. Und das war von vornherein eben nicht so abzusehen. Wenn Sie an Ebola denken, wenn Sie an Malaria denken, die klassischen Beispiele, AIDS noch viel bekannter, nicht, da haben wir heute noch keinen Impfstoff dafür. Von daher war das nicht von vornherein abzusehen.
Und auch für das Gründerehepaar von BioNTech war Anfang des Jahres noch nicht abzusehen, ob die Suche nach einem Corona-Impfstoff erfolgreich sein würde. Dennoch stellten sie damals alles um auf die Forschung nach einem Corona-Impfstoff. So Gründer Ugur Şahin bei der heutigen Präsentation der Quartalszahlen von BioNTech.
Als wir uns entschieden haben, ein Covid-19-Impfprogramm zu starten, das war im Januar, da haben wir das vor dem Hintergrund anzunehmender Unsicherheiten getan. Zu der Zeit war noch gar nicht klar, ob ein Impfstoff überhaupt wirken würde. Aber als wir diese Entscheidung getroffen hatten, sind wir voll und ganz eingestiegen.
Und das spiegelt sich auch in den Zahlen fürs dritte Quartal wieder. Das Unternehmen verzeichnete in den Monaten Juli bis September einen Nettoverlust von 210 Millionen Euro. Das ist 7-mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Grund sind laut Unternehmen die gestiegenen Kosten für Forschung und Entwicklung. Die hätten sich im gleichen Zeitraum fast verfünffacht. Das scheint sich aber auszuzahlen. Auch an der Börse. Vor einem Jahr kostete eine Aktie noch knapp 14 Dollar. Heute ist eine BioNTech-Aktie mehr als 100 Dollar wert.
Die Biotech-Branche und die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, Bianca von der Au berichtete. Durch die Corona-Pandemie gibt es Verlierer, wie das Hotel- und Gaststättengewerbe oder die Kultur beispielsweise. Und es gibt Gewinner und dazu zählt eindeutig die Deutsche Post, deren Chef bei der Vorlage über den Geschäftsverlauf heute geradezu euphorisch jubeln konnte. Wir hatten ein starkes drittes Quartal. Und damit nicht genug. Es wird wohl auch weiterhin alles rundlaufen. So die Prognose für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft zeichnet sich ein Paketboom ab, wie er noch nie gesehen wurde. Bleibt zu hoffen, dass auch die Paketboten von diesem Boom profitieren. Einzelheiten zum Geschäftsverlauf der Post mit Blick in die Zukunft von Mischa Erhardt.
Logistiker wie die Deutsche Post, DHL sind in Krisen wie diesen gefragt. Und möglicherweise schon bald noch mehr. Wenn es einen Corona-Impfstoff gibt, wäre die Post gut darauf vorbereitet, den auch weltweit zu verteilen, sagte Postchef Frank Appel am Morgen in einer Telefonkonferenz. Der Konzern könne auch Fracht verschicken, die extrem gekühlt werden muss, wie ein möglicher Impfstoff. Weltweit betreibe die Post 180 Standorte, die auf die speziellen Bedürfnisse der Pharmaindustrie zugeschnitten seien. Größere Investitionen seien für diese Herausforderung deswegen nicht nötig.
Da werden sicherlich noch ein paar Kühlschränke besorgt werden müssen und da sind wir auch schon dabei. Ich glaube auch, das wird hier die größere Herausforderung sein, wie kriegen wir genügend schnell Impfstoff produziert. Es wird dann sicherlich nicht an der Logistik scheitern.
Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech und der amerikanische Pharma-Riese Pfizer haben gestern einen Durchbruch in Sachen Corona-Impfstoff gemeldet und angekündigt, in den USA eine Notfallgenehmigung dafür zu beantragen. Beide Unternehmen erwarten, in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Dosen weltweit auszuliefern, im kommenden Jahr 1,3 Milliarden. Ob sich das in weiter steigenden Gewinnen bei der Post bemerkbar machen würde, darauf wollte sich Apple nicht festlegen.
Wie sich das dann auf unsere Profitabilität auswirkt, ist auch, wie ich schon vorher gesagt habe, glaube ich, nicht das Wichtigste momentan, sondern es ist eben wichtig, dass wir die Zuverlässigkeit unserer Dienstleistung erhalten, wie wir das ja auch in den letzten Jahren generell gemacht haben.
Die bisherige Konzentration auf ihre Dienstleistung jedenfalls hat sich einmal mehr für den Bonner Konzern ausgezahlt. Im abgelaufenen dritten Quartal hat die Deutsche Post DHL allein in Deutschland knapp 370 Millionen Pakete verschickt, ein Zuwachs von fast 12%. Doch auch die internationale Paketzustellung, gebündelt im Unternehmensbereich E-Commerce Solutions, boomt.
Da sehen Sie viele große, schöne Zahlen. Und ich glaube, das ist das, was man momentan über E-Commerce Solutions auch sagen kann. Es läuft.
So die Finanzchefin der Deutschen Post, Melanie Kreis. Mit diesen Geschäften konnte die Post auch Schwächen in anderen Bereichen ausgleichen, etwa bei der Zustellung von Briefen und Werbesendungen. Während nämlich im Verlauf der Pandemie die Menschen privat immer mehr online bestellen, abwickeln und versenden, halten Firmen verstärkt ihr Geld zusammen und das führt zu weniger Briefvolumen. Unter dem Strich stieg der Gesamtumsatz des Konzerns um knapp 4,5% auf gut 16 Milliarden Euro. Den Nettogewinn konnte die Post in den vergangenen 3 Monaten sogar um die Hälfte auf rund 850 Millionen Euro steigern. Stefan Schöppner, Branchenanalyst der Commerzbank, sieht die Deutsche Post insgesamt auf einem guten Weg.
Die Deutsche Post steht sehr gut da, weil sie zu den wenigen Anbietern gehört, die wirklich über ein herausragend gutes internationales Netzwerk verfügen. International gesehen ist die Deutsche Post, ich würde fast sagen, Weltmarktführer.
Im letzten Quartal des Jahres mit dem Weihnachtsgeschäft rechnet die Post mit einem bisher noch nie dagewesenen Paketboom, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einmal vor eine besondere Herausforderung stelle.
Mischa Erhardt und das Händereiben bei der Deutschen Post. Die Forderungen werden immer wieder erhoben, dass die EU-Kommission die großen Internetkonzerne wie Facebook, Amazon und Google zerschlagen sollte, weil sie zu groß sind, zu viel Macht haben und keineswegs immer fair handeln. Doch die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat sich immer deutlich dagegen positioniert und sich stattdessen stets für eine strenge Regulierung von Digitalkonzernen ausgesprochen. Durch Auflagen soll der Wettbewerb im Internet gefördert werden. Einen Schuss vor den Bug gab es heute für den Online-Händler Amazon, weil er gegen Kartellvorschriften verstößt, so die Ansicht der EU-Wettbewerbshüter. Mehr dazu von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern.
Für Amazon läuft es derzeit nicht rund. Nach einem Shitstorm in sozialen Medien in Indien musste der Internetgigant Artikel wie Fußmatten und Unterwäsche aus dem Angebot nehmen, weil sie mit hinduistischen Symbolen verziert waren. Und in Europa droht dem US-Konzern eine Milliardenstrafe. Denn die EU-Kommission hat über mehrere Jahre hinweg das Wettbewerbsverhalten des US-Unternehmens unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis,
obviously we believe that something is wrong,
dass da ganz offensichtlich etwas falsch läuft, wie Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager in Brüssel erläuterte. Konkret geht es um Amazons Doppelrolle. Einerseits ist der Online-Konzern ein Verkäufer von Waren auf eigene Rechnung, ein ganz normaler Einzelhändler also. Andererseits ist Amazon auch Handelsdienstleister, der die Infrastruktur bereithält, auf der von Amazon unabhängige Händler ihre Waren anbieten. Die EU-Kommission hat 80 Millionen Verkäufe mit 100 Millionen Waren auf den Amazon-Seiten in Deutschland und Frankreich überprüft und dabei einen großen Datentransfer von den unabhängigen Dritthändlern hin zu Amazon festgestellt.
Real-time business data relating to third-party sellers' listings and transactions on the Amazon platform, they systematically feed into the algorithm of Amazon's retail business.
In Echtzeit, so Margrethe Vestager, würden Geschäftsdaten über das Warenangebot und die Verkäufe der Drittanbieter direkt in den Algorithmus einfließen, mit dem Amazon sein eigenes Warenangebot steuert. Ein gigantischer Nachteil für die vielen kleinen Händler, die die Amazon-Handelsplattform nutzen.
Many retailers, they will have to invest.
Viele Einzelhändler müssen heftig investieren, um gute Waren zu finden und sie den Kunden anzubieten. Sie müssen Risiken eingehen, wenn sie neue Produkte entwickeln und einen Preis dafür definieren. Wir sind besorgt, dass Amazon diese Risiken zumindest teilweise nicht eingehen muss, weil es Zugang zu den Daten der Drittanbieter hat. Anders ausgedrückt, Amazon verschafft sich durch seinen Zugriff auf die Daten einen unlauteren Wettbewerbsvorteil. Dem US-Giganten ist nun eine Frist gesetzt, um die Bedenken der EU-Kommission zu widerlegen. Gelingt dies nicht, droht eine Geldstrafe, die bis zu 10% des weltweiten Umsatzes betragen kann. In einer ersten Reaktion hat Amazon die Vorwürfe aus Brüssel zurückgewiesen. Gleichzeitig hat die EU-Kommission ein weiteres Kartellverfahren gegen den Internetgiganten auf den Weg gebracht. Der neue Verdacht richtet sich darauf, dass Amazon immer dann, wenn Kunden ein Produkt suchen, die eigenen Waren oder die Waren von Drittanbietern bevorzugt präsentiert, die den Logistik- und Versandservice von Amazon nutzen. Diese Waren können Kunden mit einem einzigen Klick in ihren Warenkorb befördern. Bei Produkten von Drittanbietern, die den Logistikservice von Amazon nicht nutzen, ist der Bestellvorgang komplizierter. Die Untersuchung dieser neuen Vorwürfe wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
Die EU-Wettbewerbshüter werfen Amazon einen Verstoß gegen Kartellvorschriften vor. Peter Kapern berichtete und Stichwort EU. Es gibt eine Einigung im Streit um einen neuen EU-Haushalt. Auch das haben ja die Nachrichten schon gemeldet. Mehr dazu dann in der Sendung Information am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform hat heute ihre jährliche Studie zur Überschuldung der Verbraucher vorgestellt. Das Ergebnis der Erhebung: noch macht sich die Corona-Pandemie nicht bemerkbar. Im Gegenteil, die Zahl überschuldeter Haushalte sind sogar gesunken. Und doch kommt keine Freude auf. Warum nicht? Die Frage beantwortet uns jetzt Jörg Marksteiner.
Es ist eine gute Nachricht. Eigentlich. Doch bei den Autoren, die den Schuldenatlas erstellen, will sich niemand so recht freuen. Zwar sind weniger Menschen verschuldet als im vergangenen Jahr. Ihre Zahl ist gesunken, das schon. Und sogar zum zweiten Mal in Folge und stärker als im Vorjahr. Um 69.000 Fälle insgesamt. Doch all das, heißt es, sei wahrscheinlich nur so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm.
Das ist wirklich nur ein Blick auf den Status quo. Und das bedeutet nicht, dass diese Zahlen, die wir hier gerade sehen, eine Verbesserung andeuten oder gar eine Entspannung, sondern tatsächlich sind diese Zahlen Ausdruck dafür, dass das Geschehen insgesamt gerade nur aufgeschoben ist, aber nicht aufgehoben.
Vermutet Patrick Ludwig Hansch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Auskunftei Kreditreform. Offiziell hat im Moment jeder zehnte Erwachsene Schuldenprobleme, 6,8 Millionen insgesamt. Doch Hansch glaubt, dass im Moment nicht alle Fälle erfasst sind.
Wir rechnen damit, dass im Jahr 2020 insgesamt 400.000 Menschen mehr überschuldet sind, als wir das tatsächlich in der aktuellen Statistik sehen.
Dennoch hätten sich viele Corona-Folgen nicht in den Statistiken niedergeschlagen. Inkassoverfahren, Gerichtsvollzieher, Pfändung, dazu ist es in der Regel noch nicht gekommen. Klar sei aber auch, Corona sorgt dafür, dass immer mehr Menschen auch aus der Mittelschicht Probleme bekommen, regelmäßig ihre Rechnungen zu bezahlen. Hauptgrund: durch die Pandemie sinkt bei vielen das Einkommen. Durch die anhaltende Kurzarbeit, durch Jobverlust, weil Studierenden die Nebenjobs wegfallen oder Solo-Selbstständigen die Aufträge, während gleichzeitig die Rücklagen ausgehen. Vor allem bei Haushalten mit ohnehin niedrigem Einkommen wirke sich das fatal aus und werde auch mit dafür sorgen, dass die Überschuldung im kommenden Jahr wieder deutlich steigt.
Also bei den Geringverdienern ist es so, die können natürlich weniger zur Seite legen und sind deswegen auch eher in Gefahr, in Überschuldungsspiralen einzutauchen, als dass die Gutverdiener sind. Und diese Tendenz wird sich auch während Corona weiter fortsetzen.
Und auch dazu beitragen, dass vor allem die Überschuldung im Alter steigt. Diese Entwicklung beobachten die Fachleute schon länger. Während immer weniger unter 30 mit Schulden kämpfen, steigt der Anteil der über 60- und 70-Jährigen stark an. Was besonders problematisch ist, weil das Einkommen als Rentner normalerweise viel zu gering ist, um die aufgelaufenen Schulden jemals wieder loszuwerden. Auch deshalb empfehlen die Fachleute, sich bei Problemen möglichst frühzeitig Hilfe zu suchen.
Auch wenn Angehörige der Mittelschicht in diese Überschuldungsthematik leider eintauchen müssen, das ist ein absolutes Schamthema. Man sollte sich da wirklich bei den ersten Anzeichen, wie Rechnungen bleiben liegen, man kann seine Verpflichtungen nicht komplett bedienen, aber da sollte man schon direkt anfangen, sich Hilfe zu suchen, bei Schuldnerberatungen beispielsweise.
Wer reagiert, bevor die Schulden immer größer werden, der habe auch deutlich bessere Chancen, der Schuldenspirale wieder zu entkommen.
Jörg Marksteiner stellte den Schuldneratlas 2020 vor, erstellt von der Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Und apropos Schulden, die Deutsche Bank gehört zu den wichtigsten Kreditgebern von Donald Trump und will die Geschäftsbeziehungen mit dem US-Präsidenten beenden. Aus gutem Grund, wie aus New York Antje Passenheim berichtet.
Es ist das Ende einer unglücklichen Beziehung und ginge es nach der Deutschen Bank, dann wäre die Scheidung schon längst vollzogen, weiß New York Times Bankenexperte David Enrich.
Es ist klar, dass deutsche Bankmanager schon lange mehr als genug von Donald Trump haben.
Und nicht erst, seit er aus dem Weißen Haus gewählt worden ist. Dabei war es das Deutsche Geldinstitut, das Trump auf dem Weg dorthin geholfen hat, mit Megakrediten an den Baulöwen, den sonst keine Bank mehr wollte. In den 18 Jahren bis zu Trumps Präsidentschaft lieh die Deutsche Bank ihm, seinen Firmen und Familienmitgliedern rund 2 Milliarden Dollar. Die Bank werde darüber aufatmen, wenn ihr Schuldner nicht mehr im Oval Office sitzt, sagt Enrich, der auch ein Buch über das Verhältnis geschrieben hat.
Es ist klar, dass deutsche Bankmanager schon lange mehr als genug von Donald Trump haben.
Denn was mal attraktiv aussah, entpuppte sich als Flop für die Deutsche, wie sie in den USA salopp genannt wird. Sie wollte ihren Fuß über einen Promi auf US-Boden bekommen und handelte sich mit Trump nur Ärger und Schlagzeilen ein. Und schließlich das Interesse der demokratischen Vorsitzenden vom Finanzausschuss im Kongress, Maxine Waters.
Deutsche Bank has some real deep involvement.
Die Deutsche Bank hat enge Geschäftsbeziehungen zum Präsidenten. Sie hat mit ihm zusammengearbeitet, wo keine andere Bank das mehr gemacht hat. Derweil muss die Bank um die Trump-Kredite bangen, sagt Enrich.
Er muss in den nächsten 4 Jahren über 300 Millionen Dollar an Krediten begleichen. Für die meisten hat er persönlich gebürgt. Wenn er nicht zahlt, können seine Gläubiger, vor allem die Deutsche Bank, Eigentum von ihm beschlagnahmen.
Das geht natürlich viel einfacher, wenn Trump wieder Privatmann ist.
Davor hatten sie immer Angst, dass der Fall eintreten könnte, dass sie in diese Situation kommen würden und Vermögen oder Eigentum vom Präsidenten der USA beschlagnahmen müssten.
Wobei die Frage ist, wie viel da noch für die Bank zu holen wäre. Offiziell gehören der Trump-Organisation Immobilien in rund 20 Städten weltweit. Doch von einigen Trump-Gebäuden in New York etwa gehören ihm lediglich noch die goldenen Buchstaben seines Namens, den er an die Fassade gekauft hat. Seine glänzenden Türme sind drinnen teils marode, etwa der schwarze Trump Tower an der Fifth Avenue. Ganze Arbeitsgruppen in der Deutschen Bank überlegen angeblich bereits, wie sie den Spuk dieses Verhältnisses beenden können.
As quickly and as peacefully as possible.
Die Deutsche Bank in New York war auf Anfrage nicht für ein Statement zu haben, doch Insider berichten. Eine Idee sei gewesen, die an Trump ausgereichten Kredite einfach weiterzuverkaufen. Es gibt allerdings ein Problem. Jemand müsste sie auch kaufen.
Die Deutsche Bank und Donald Trump, Antje Passenheim, berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Das Geschehen dort fasst uns nun Claudia Wehrle zusammen, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, gestern ging es steil bergauf mit dem deutschen Aktienindex. Grund war die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, der schneller als gedacht zur Verfügung stehen könnte. Oft folgt am nächsten Tag ja Ernüchterung, wenn sich die Anleger die Lage genauer anschauen. Wie ist das heute?
Der DAX kann nicht jeden Tag 5-6% nach oben gehen, aber nach wie vor ist die Erleichterung groß, dass ein Corona-Impfstoff wohl in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen wird. Viele Fragen sind halt noch offen. Heute hat ja das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung die neuen Umfrageergebnisse veröffentlicht. Finanzmarktprofis werden jeden Monat befragt, wie sie die aktuelle Lage einschätzen und welche Erwartungen sie für die kommenden Monate haben. Die Börsenprofis sind angesichts der erneuten Corona-Einschränkungen skeptischer geworden. Und klar, wenn sich nun herausstellt, dass es wirklich einen wirksamen Impfstoff gibt, dann gibt das Auftrieb. Das sehen wir beispielsweise, wenn wir auf die Aktien von Lufthansa oder Fraport schauen. Da gibt es Kurssteigerungen bis 7%. BioNTech-Aktien steigen um 3%. Der DAX im Moment immer noch 0,8% im Plus bei 13.199 Punkten.
Und die US-Präsidentschaftswahl, ist die völlig in den Hintergrund getreten?
Nein, das kann man so nicht sagen. Dazu macht der noch amtierende Präsident viel zu viel Ärger. Er klammert sich an sein Amt, bekommt Rückendeckung von seiner Partei. Immer noch stehen ja Vorwürfe im Raum, dass es zu Wahlbetrug gekommen sei. Trumps Anwälte nehmen neue Anläufe, um beispielsweise die Ergebnisse der Präsidentenwahl in Pennsylvania zu kippen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Wie ist die Lage auf dem Devisenmarkt?
Der Euro zeitweise unter einem Dollar 18. Das spielt mit eine Rolle, dass sich die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktprofis verschlechtert haben. Der Euro aktuell bei einem Dollar 18,13.
Und was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist heute gestiegen von minus 0,64 auf minus 0,51% und die Feinunze Gold auch wieder etwas teurer. Sie kostet aktuell 1.883,61 $.
Schauen wir nun noch auf weitere Einzelwerte beim Handel mit Aktien an einem Tag, an dem es mal wieder viele Unternehmensnachrichten gab. Bei der Deutschen Post beispielsweise läuft alles rund aus Sicht des Konzerns. Läuft es auch rund bei der Aktie?
Zumindest ist das heute nicht der Fall. Die Papiere geben 5% nach, aber wir haben gestern satte Gewinne gesehen und jetzt wird Kasse gemacht.
Der Sportartikelhersteller Adidas hat in den ersten 9 Monaten des Jahres den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Springen die Anleger vor Freude mit?
Nein, heute zumindest nicht. Adidas gehört zu den Unternehmen, die in besonderer Weise von der Pandemie betroffen waren. Sportartikel werden zwar auch online verkauft, aber dass beim ersten Lockdown Geschäfte ein paar Wochen lang geschlossen waren, hat der Konzern empfindlich zu spüren bekommen, hat Hilfe vom Staat beantragt. Immerhin im dritten Quartal stehen zwar wieder schwarze Zahlen in den Büchern, aber es drohen erneut Einbußen. Die Aktie heute mehr als 6% im Minus.
Und vom Konsumgüterkonzern Henkel gab es auch neue Quartalszahlen. Mit welchem Echo?
Da läuft es wieder besser. Henkel hatte zwar in der ersten Jahreshälfte Umsatzeinbrüche, aber jetzt gibt es Nachholeffekte. Henkel-Aktien steigen um 1%.
Claudia Werle fasste uns das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Frankreichs Buchhandel im Lockdown. Da ist von leeren Kassen die Rede. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.